HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit dem Adorno-Erben, Wahlfrankfurter, Titanic-Mitbegründer, Oberpfälzer, Opernenthusiast und Wasserhäuschenbesucher Eckart Henscheid. Am Mikrofon begrüßt Sie Sylvia Schwab. Herr Henscheid, haben Sie heute schon gelacht?
Ja, und es hat tatsächlich auch mit Adorno zu tun. Bei der etwas nachholenden Lektüre eines 2003 erschienenen Buchs über Adorno las ich nicht nur von einem Gespräch, das Adorno mit Fritz Lang im Hessischen Rundfunk führte, ganz ähnlich wie wir jetzt, sondern es geht weiter im Buch mit einem Brief Adornos an den damaligen nicht unbekannten Zoodirektor Jimek. Das ist ja auch schon ganz lustig. Aber es wurde dann noch lustiger mit einem im Buch abgedruckten Foto eines kleinen Tiers, um das sich der Brief dreht, nämlich Adorno wirbt um die Wiedereinführung des australischen Wombat im Frankfurter Zoo. Und das Foto des Tiers ist einfach so drollig, das ist über die sentimentalen Gefühle hinaus auch zum Lachen ist.
Und das war eine ernste Anfrage.
Ja, sie hat sich dann irgendwie in Luft aufgelöst. Es wurde nichts draus, aber der Brief ist sehr schön. Und ich teile mit Adorno, weiß Gott, nicht alles. Zum Beispiel hat er sich geweigert, von der Frankfurter Eintracht Kenntnis zu nehmen. Auch musikalisch ist die Koinzidenz nur so etwa 97%. Aber in Bezug auf das Lieblingstier, den Wombat, und auch seine Begründung, warum dieses Tier ihm aus der Kindheit erinnerlich so nahe stehe, da bin ich dem Großphilosophen extrem nahe und insofern wirklich sein Erbe, wie einmal eine Kulturzeitschrift, was Sie am Anfang zitierten, ist freundlicherweise genannt hat.
Dann müssten Sie uns aber auch noch erzählen, was der Wombat ist. Ist das eine Maus, ein Eichhörnchen oder in welcher?
Insofern bringen Sie mich in Schwierigkeiten. Ich bin kein allzu üppig ausgebildeter und erinnerungsfähiger Biologe. Es ist ein australisches Tier, lebt ausschließlich wohl dort und ist eine Art Großratte, aber auf die Gefahr hin, dass jetzt sofort der Stab über mich gebrochen wird von kundigen Zuhörern, lasse ich es damit bewenden. Es ist etwa so groß wie eine Ratte und ich habe es noch nie live gesehen. Es bewegt sich eben so drollig und so putzig und so anteilnehmend und so neugierig und all das, was wir eben an Tieren so sehr schätzen.
Und auch an Menschen übrigens.
An Menschen gelegentlich auch, das sieht man es leider.
Nicht so häufig.
Seltener nur bei Kindern. Die diese von Kleist und anderen beschriebene Anmut der Marionetten oder der Tiere, die ist beim Menschen leider selten geworden und wird möglicherweise im Zuge von allerlei zunehmenden Verfremdungen, Befremdungen noch seltener.
Worüber lachen Sie denn am liebsten, Herr Henscheid?
Wenn Sie mich aufs Glatteis führen wollen, dergestalt, dass ich über eigene Bücher am heftigsten lache.
Das
war tatsächlich vor 20, 30 Jahren, hätte das eher gestimmt als jetzt. Aber immerhin über einen mir nahestehenden Komiker, von dem ich vor einigen Jahren das Vergnügen und die Ehre hatte, den herauszugeben, der war kurz vorher verstorben, einen inzwischen über die Fachkreise hinaus ziemlich vergessenen Komiker, Heino Jäger, der in den 70er Jahren wohl das war, auch an Popularität, was etwa Helge Schneider ist und in den 90er Jahren, 80er Jahren beginnend Gerhard Polt, sein nächster Nachbar. Ja, nicht nur, weil ich ihn herausgegeben habe auf einer sehr schönen CD, sondern buchstäblich aus Süchtigkeit und aus passiver Humorkonsumiererei nahezu jeden Tag über eine oder zwei oder drei Nummern von Heino Jäger.
Also das wäre eine Empfehlung.
Das wäre eine direkte Plattenempfehlung.
Dann sind Sie aber doch wieder jetzt bei Ihrem eigenen Werk und Produktionen angekommen.
So ist es, Sie haben mich durchschaut. Der Alltag ist natürlich auch immer eine Quelle von Komik und Humor und auch Lachfähigkeit. Wir kommen, glaube ich, später darauf zurück, auf einige solche Fälle.
Können Sie dann über sich selber lachen, Eckart Henscheid?
Also nach gelegentlich sich artikulierender Meinung meiner Frau nicht immer. Und ich sei manchmal etwas gröber und in der Weise rückschrittlicher gestrickt als einige Romanhelden von mir oder auch Romanerzähler von mir. Da muss man ja streng genommen schon unterscheiden zwischen mir als Privatperson und mir als Schreibtischtäter. Das könnte gelegentlich, höre ich gelegentlich zu meinem Schrecken, besser instrumentiert sein bei mir. Ich werde mich bemühen.
Wobei, glaube ich, dass bei allen Ehepaaren der Fall ist, dass jeder immer der Meinung ist, der andere könne nicht über sich selber lachen und man selber könne das viel besser.
Sie nehmen mir das Wort von der Zunge. Nur äußerste Galanterie vermochte es, dass ich es nicht selber so formuliere, dass man das natürlich auch umgekehrt sehen kann. Aber die Komiker, um das Fabula Docet rauszuziehen, die Humoristen sind schon auch immer wieder mal lernwillige und lernbedürftige Menschen. So ist es nicht, dass eine bestimmte Art, wie es Komiker die Welt zu erfahren, dass das für alle Zeiten und die über alle Fairnisse des Alltags, des Lebens hinweghebt. Man muss immer wieder von vorne anfangen, so wie in anderen Bereichen auch.
Wobei die Komiker ja häufig gar nicht so komisch und so witzig sind im Privatleben. Also ich weiß es nur von Karl Valentin, der muss ja eher ein melancholischer, zurückgezogener und eher ja, sehr spröder Typ gewesen sein.
Völlig unkomisch, korrigiere ich erstmal. Er hieß wirklich Karl Valentin.
Danke.
Und nördlich der Isar denkt man offenbar immer an den Valentinstag. Mit dem hat er nichts zu tun, er hat sich aber selber so ausgesprochen. Es gibt von Valentin in erster Linie über die Sprechdokumente hinaus Legenden. Eine Legende ist zum Beispiel, dass er auf dem Totenbett gesagt haben soll, er hätte sich nicht vorgestellt, dass das Sterben so leicht ist. Das ist eigentlich schon komisch, aber es ist eine Legende, die, glaube ich, nicht allzu gut bezeugt ist. Dass er am selben Tag gestorben ist wie Dostojewski, der auch ein großer Komiker war, allerdings ein verkannter Komiker immer noch. Und dass das Ganze am Rosenmontag war, wollen wir eben auch Verdacht hin schon mal auch hoch anrechnen. Da gehen die, um bei Karl Valentin zu bleiben, Legenden und Wirklichkeiten etwas durcheinander. In der Regel geht es nicht kontrovers. Also Leute, die komisch formulieren können, die eine bestimmte Art des komischen Weltaufnahmevermögens besitzen, die sind in der Regel nicht allzu verbiestert.
Eckart Henscheid, Sie sind Schriftsteller, Jahrgang 1941, mit einem seitenlangen Literaturverzeichnis. Egal, wo man nachblättert, es sind immer viele Seiten, die man blättern muss oder kann. Ihre Spezialgebiete, das kann man sich ja inzwischen denken, Komik, Humor, Satire, Anekdote, Glosse, Persiflage und Polemik. Jeder Doppelkopf-Studiogast bekommt ja von uns seinen eigenen Titel. Und wir wollten Ihnen den Titel Lästermaul geben. Stört der Sie oder ehrt er Sie?
Also er ist nicht ganz neu. Ich glaube, in einer Damenzeitschrift, die Sie möglicherweise lesen, stand er schon mal als Überschrift. Der Titel erfüllt nicht die ganze Breite, das ganze Spektrum meiner sehr multiplen Tätigkeiten. Aber er ist mit Sicherheit nicht falsch und er ist mir zumindest in der Eingängigkeit und Volkstümlichkeit dessen, was man sich darunter vorstellt, lieber als ein, wie auch immer gearteter, allzu akademischer Titel. Übrigens besitze ich einen, den Magister Artium, und einen zumindest in Bayern, nämlich Journalisten und Schriftsteller, die irgendwie mit einem richtigen Universitätsabschluss ihr Studium beendeten, die dürfen in Bayern den Titel Journalrat führen. Ich bitte mich doch in Zukunft und für den Rest des Gesprächs auch als solchen zu behandeln.
Behandeln oder anzureden?
Anzureden und auch zu behandeln. Zumindest im Gedanken ständig zu wissen, dass ich Besitzer des schönen Titels Journalrat bin, den gibt es neben dem Geheimrat wirklich.
Also dann sage ich, Herr Journalrat, Sie haben sich 4 Musiken ausgesucht für diese Sendung. Komisch sind die eigentlich alle nicht. Am witzigsten oder vielleicht am heitersten ist die Veilchenpolka von Strohmeier. Wer ist das?
Ja, in einem Satz lässt sich's nicht sagen. Er ist so einer der tragenden Gestalten dieser sogenannten, inzwischen auch als Begriff weitgehend unbekannten, vergessenen Schrammelmusik, benannt nach einem der Erfinder. Eine richtige Dynastie von Schrammeln war es, die das einführte, meistens in der Elementarbesetzung von drei Instrumenten, beginnen mit dem sogenannten pik-süßen Klarinettenhölzel. Und dann zwei andere wechselnde Instrumente, und Strohmeier war einer der führenden Erfinder und Komponisten dieser Schrammelmusik, die im 19. Jahrhundert zwischen Schubert und Johann Strauss eine ganz große, tragende Wiener Musikkultur in die Welt hinaustrug. Also mehr Volksmusik als Schubert, aber zum Teil auf fast demselben Niveau.
Dann hören wir jetzt Strohmeier und die Veilchenpolka. H2 Doppelkopf, heute mit dem in Frankfurt und Amberg lebenden Schriftsteller Eckart Henscheid als Studiogast. Mein Name ist Sylvia Schwab. Eckart Henscheid, Sie sind Musikkenner, Sie sind Opernliebhaber, Sie haben einen Opernführer geschrieben, allerdings keinen konventionellen, wobei bei Ihnen ja eigentlich gar nichts konventionell geschrieben ist. Aber eigentlich ist es doch verwunderlich, dass für Sie Musik so wichtig ist. Denn all das, was Sie so mögen an Tönen, Satire, Ironie, Witz, Parodie, gibt es doch eigentlich in der Musik gar nicht, soweit ich weiß.
Also das Umgekehrte lässt sich einfacher beantworten. Ich habe nichts dagegen und finde es auch richtig, wenn aus meinen Texten, Romanen, kürzeren Texten, Essays eine gewisse Musikalität herausgehört und interpretiert wird. Das lese ich und höre ich immer ganz gerne, sei es in den kleinen Bereichen einer Satzmelodie, einer bestimmten angeschlagenen Tonart, also zwischen Piano und Fortissimo bewegen sich ja auch Sprachemanationen. Das Umgekehrte wäre übertrieben zu sagen, dass in der Musik mich am meisten das interessiert, was in meinem Fach, also die eher komische Literatur, komische Aspekte, die gibt es schon, und gelegentlich habe ich mich auch privat oder auch in schriftlicher, in medialer Form dazu geäußert, dass man auch aus bestimmter Musik, und zwar nicht immer aus dem in den Lexika genannten Werken, Komisches heraushört oder Humoristisches, sondern oft gerade da, wo man es nicht unbedingt erwartet. Also meine zwei größten Eingriffe waren da etwa die zwei Tenorfiguren des Don Ottavio in Don Giovanni, eine durchgehend humoristisch-komisch strukturierte Figur, oder wieder etwas anders gelagert, in einem Vortrag, auch hier in der Frankfurter Oper schon mal gehalten, über die Figur des Riccardo aus Verdis Maskenball, der einfach so oft sich von der Welt verabschiedet mit Addio, dass es schon wieder komisch wird, und offenbar planvoll von Verdi eingesetzt wurde.
Ja, aber das sind doch immer komische Figuren. Ich meinte jetzt auch komische Töne. Ja. Gibt es in der Musik wirklich auch Komisches vom Klang her?
Das ist in der Tat eine alte Frage, der ich mich auch ein paar Mal zugewandt habe. Meistens ist die Komik dann doch aus der Vermittlung, also etwa Parodien, da wird es eben vermittelt aus der Umkehrung des Seriösen, des Ernsthaften. Sozusagen unvermittelt komische Dinge gibt es in der Musik wahrscheinlich nicht. Also selbst diese beliebten Faschingssendungen, dass die Berliner Philharmoniker so falsch spielen, dass also das bürgerliche Publikum dann auch glaubt, lachen zu dürfen. Selbst das ist ja vermittelt durch die Umkehrung, dass es normalerweise gewohnterweise richtig spielt. Das sind so Dinge, die man in der Musik auch befragen kann, ähnlich wie in der Komiktheorie, in der Literatur. Es deckt sich nicht ganz, aber es gibt doch viele Koinzidenzen.
Spielen Sie ein Instrument?
Ja, zurzeit wieder besonders eifrig Klavier. Einem in der Abiturzeit gebrochenen Finger verdanke ich, dass ich kein Musiklehrer geworden bin. Das wäre nicht so gut gegangen. Aber der Finger ist nicht so gebrochen, als dass ich nicht doch noch an guten Tagen mich an die aller grauenhaft schwierigsten Klavierstücke ranwagen kann, bis hin zu Liszt's Rigoletto-Paraphrase. In der Regel habe ich es jetzt doch ein bisschen leichter gern, also so Schumann, Mendelssohn, Schubert, dieses Niveau. Und das aber immer noch mit fast gleichbleibender Begeisterung.
Und noch eine Frage, Eckhard Henscheid, zur Musik. Singen Sie gerne? Unter der Dusche? Oder woanders?
Ich habe es immer wieder versucht und wäre natürlich wie jeder vernünftige Mensch gern Tenor geworden. Singe auch hin und wieder jetzt noch. Verdi-Paraphrasen, auch das soll Adorno getan haben. Man glaubt es nicht, was man im Adorno ja alles erfahren hat. Jener, der eigentlich der Wiener Schule, Alban Berg, Weber und Schönberg zugeordnet war, sang zumindest privat gern das Rigoletto-Quartett, alle vier Stimmen offenbar, das tue ich hin und wieder auch. Adorno soll alle vier Stimmen gleichzeitig vermocht haben.
Ist dann wirklich komisch gewesen.
Ja, ich bringe es in der Regel bloß so auf 2,5. Meine Ambitionen sind aber nun von Jahr zu Jahr geringer geworden. Es wird nun mal kein Carlo Bergonzi mehr daraus. Wir kommen auf ihn dann später zurück.
Fangen wir mal ganz von vorne an. Sie waren ein kleiner Junge, 1941 geboren in Amberg in der Oberpfalz. In übrigens einem katholisch geprägten Elternhaus. Und sie wurden, wie Jörg Drew sie einmal bezeichnet hat, der Oberspaßmacher der Nation. Wie wird man aus diesem kleinen katholischen Bub zum Oberspaßmacher der Nation?
Der zweite Teil ist schneller zu erledigen. Das war ein typischer Medialvorgang. Der Kritiker, den sie nannten, der hat es angeblich nie gesagt, sondern das hat die Überschriftenredaktion der Zeit verbrochen. Und solche halbrichtigen oder viertelrichtigen Dinge, die halten sich seltsamerweise am meisten in den Köpfen.
Und müssen auch nicht unbedingt falsch sein.
Die müssen nicht falsch sein. Und indem wir es jetzt halb korrigieren, verlängern wir natürlich nur diese Legenden. Es war damals weniger freundlich gemeint, sondern eher so nach Kritikerart, man bläst etwas auf zum Oberspaßmacher, um es dann umso bequemer abzustechen. Um ganz pedantisch zu sein, dieser Kritiker hat sich quasi dafür sogar entschuldigt, für diesen doch weniger freundlich gemeinten Titel des Oberspaßmachers der Nation, der sich auch noch auf einen zweiten Autor und auf eine ganze Schule, eben diese sogenannte Neue Frankfurter Schule in Frankfurt, der ich sozusagen angehöre, bezog. Der erste Teil ist eigentlich interessanter. So katholisch geprägt war mein Elternhaus nun auch wieder nicht. Die Stadt schon im guten und im weniger guten Sinn. Ich habe als Kind wohl mehr diesen guten Kontext am eigenen Leib ständig erfahren. Also dieses freundlich-katholische, das idyllisch-katholische, das milieu-katholische, aber in einer sozusagen akzeptablen Ausgabe. Das Elternhaus selber auch von verschiedenen Prägungen natürlich bestimmt und in der Folge auch ich, aber eigentlich lauter freundlich, katholisch, heimatliche, idyllische Prägungen. Von der Großmutter her, weniger von der Mutter, stammt wohl auch so ein, wie auch immer, vererbtes Talent zum Erzählerischen, zu einer speziellen, nahezu artistischen Form von Plauderei. Aber auch die Dinge sehr komisch in ihrer dilettantischen Art treffend. Ich vermute, wenn es denn so etwas wie Vererbung auf dem Gebiet geben sollte, dass das von der Großmutter herkommt.
Also nochmal etwas genauer, Eckhard Henscheid. Steckt schon der Satiriker in diesem kleinen Jungen und umgekehrt steckt in dem älter gewordenen Eckhard Henscheid noch der kleine Junge drin?
Nach meinem grandiosen Gedächtnis war es so, dass er sich zum ersten Mal bemerkbar machte in einer dauernden Fragerei an die Mutter, die das ziemlich genervt haben muss, was stärker sei, der Löwe oder der Tiger. Und je nachdem, was sie sagte, sagte ich das Gegenteil. Also der Widerspruchsgeist war da wohl geweckt. Entschieden später kamen schon so Scherze dazu, Zeitungsartikel zu schreiben über Vorgänge, die gar nicht stattgefunden haben und solche Dinge. Es war noch nicht ganz abzusehen, dass daraus ein Beruf würde, aber es waren doch deutliche Signale schon gesetzt.
Jede Überleitung zu der nun kommenden Musik wäre wahrscheinlich an den Haaren herbeigezogen, Eckhard Henscheid. Deswegen sage ich einfach nur an, was Sie sich gewünscht haben als zweites. Das sind nämlich die Regensburger Domspatzen mit dem guten alten Ännchen von Tharau. Warum?
Ach, vielleicht gelingt die Überleitung sogar bei einigen Zehntelsekunden Nachdenken. es galt mal als besonders verwerflich, zumindest unschick, altdeutsches, volkstümliches und so weiter zu den eigenen Herzensdingen zu erheben und gar öffentlich werden zu lassen. Also bestenfalls war sowas ganz privat erlaubt, dass man Dinge wie Volkslieder gar gesungen von den Regensburger Domspatzen wieder anhört. Ich war möglicherweise auch ein Opfer und habe mich da auch nicht immer mit Ruhm bekleckert, im privaten, aber auch im schriftlichen Bereich. Inzwischen hat das den Höhepunkt wohl überschritten und die Leute dürfen sich wieder zu Dingen bekennen, eben wie Patriotismus, dem sogenannten wohlverstandenen Patriotismus, noch jenseits des Verfassungspatriotismus. Sie dürfen sich auch zum Begriff der Heimat wieder bekennen. Warum also nicht auch zum Ännchen von Tharau gesungen von den Regensburger Domspatzen?
H2 Doppelkopf, heute mit dem in Frankfurt und Amberg lebenden Schriftsteller Eckart Henscheid und Sylvia Schwab am Mikrofon. Eckart Henscheid, Sie sind der Autor der berühmt-berüchtigten Romantrilogie des Laufenden Schwachsinns. Sie haben sie eben selber schon erwähnt. Der erste Band sind die Vollidioten, ein Roman über die linke Poetenszene hier in Frankfurt der frühen 70er Jahre. Bekannt, berühmt sind sie aber vor allem durch ihre Satiren, Glossen, Porträts, Feuilletons, Anekdoten, durch ihre Polemiken, die manchmal spöttisch, häufig frech und ganz selten sogar, finde ich, ein bisschen unverschämt sind. Was mich interessieren würde, was reizt Sie, was ärgert Sie ganz besonders, sodass Sie mal richtig voll aufdrehen?
Also um von hinten anzufangen, da geht's mir wie allen Menschen, die dann entweder das im Privaten belassen müssen oder bestenfalls, und der Druck nimmt sogar zu, in Leserbriefspalten artikulieren. Die Leser der Frankfurter Rundschau, der Süddeutschen Zeitung und so weiter wissen, von was ich rede. Es gibt so ein Gefühl von Korrektheit im weniger guten Sinn, aber von das darf nicht wahr sein, und da versucht man sich zu wehren. Der Satiriker in seinem kleinen Alltag macht dasselbe, bloß eben etwas professioneller, und er benutzt Foren, die er kennt und von denen er weiß, die haben diese und jene Öffentlichkeit, und er kriegt zu einem Überfluss dann sogar auch noch Geld dafür. Das ist so die elementare Form, die sich natürlich manchmal ändert. Man sammelt über Jahre hin und man muss nicht alles, was einem widerfährt, sofort beechoen mit Satiren und Glossen und dies und jenem. Bei Romanen, bei größeren Formen ist es dann noch weiter gespannt. Um auf den Anfang zurückzukommen, also da gehen die Meinungen ein bisschen durcheinander. Einige kennen und schätzen mich mehr als Romanautor, andere mehr als so satirische Begleiterscheinung des Lebens. Dass die von Ihnen erwähnten ersten Bücher berühmt-berüchtigt seien, sollen sie auch sein, können gar nicht genügend berühmt und gerühmt sein. Warum eigentlich berüchtigt, war nie so ganz klar. Es gab eben am Anfang immer Legenden, das, was hier stünde, nicht unbedingt kulturfreundlich und freundlich in Bezug auf eine bestimmte Gesellschaftsformation sei, war nie so ganz zu ermitteln, was eigentlich darunter gemeint sei. Inzwischen hat sich das nolens volens alles eingeebnet, und ob ich will oder nicht, werde ich jetzt als Klassiker gefeiert, mit einer Werkausgabe, von der schon mal kurz die Rede war und die einfach anders genommen wird als Bücher, wenn sie frisch erscheinen. Da werden die Bücher nach Form, nach Inhalten rezensiert. Bei Werkausgaben hieß es jetzt bereits zum zweiten Mal, sie riechen wunderbar. Das ist eine völlig neue Erfahrung.
Werden wir gleich nochmal dran schnuppern.
Das Buch selber wird nach Geruch beurteilt und so weiter. Also ich befinde mich im Augenblick schon in einer höheren Sphäre der Literatur als Klassiker.
Böll ist einer Ihrer Lieblingsfeinde gewesen. Grass, glaube ich, auch. Kohl natürlich, fällt mir gerade ein. Was hatten Sie noch für Lieblingsfeinde? Oder ach, haben Sie noch für Lieblingsfeinde?
Da ist eine ganz große und lange Latte, bloß liegen die Fälle alle sehr uneinheitlich und es läuft eigentlich nie auf im engeren Sinn Feindschaft hinaus, sondern es sind so Mischverhältnisse, wie man sie aus dem Leben halt auch kennt. Bei Kohl, Kohl war nie ein Lieblingsfeind, schwang immer, auch in der Zeit, als alle Welt über ihn zu Recht oder auch weniger zu Recht spottete, schwang immer auch ein bestimmtes Maß an Sympathie und Bewunderung für diese Existenzform, für diese Karriereform mit. Bei den genannten Autoren Grass und Böll Feindschaft im persönlichen Sinne nicht, sondern es war auch mehr Verwunderung, dass zwei so doch recht talentlose Gesellen ausgerechnet uns in Form von Literaturpreisen im Ausland repräsentieren sollen. In einem Fall mit der Begründung, dass er Deutschland wieder international angesehen gemacht hat, Böll, vor allem in Russland. Mhm. Im Fall Grass mit der Begründung, Entschuldigung, dass er die deutsche Syntax sehr gut beherrsche, so stand es offiziell in der Begründung des schwedischen Komitees.
Was man erwarten sollte von einem Autor,
eigentlich
nicht
schon.
Nur von den Nobelpreisträgern.
Also auch da richtete sich weniger um die zwei mehr oder weniger uninteressanten Kollegen, sondern mehr um das Umfeld, welcher Quatsch, welcher dümmlicher Unfug im Zeitgespräch dieser Gesellschaft uns täglich die Köpfe vernebelt. Und diesen Nebel etwas zu lichten, darum ging es eigentlich in unterschiedlichen Phasen, bei unterschiedlichen Figuren des Zeitgenössischen mit unterschiedlichen Mitteln.
Eckhard Henscheid, Sie haben sich mal in einem Aufsatz beschwert, Sie wüssten in Deutschland keine 10 Literaturkritiker, die die Grundbegriffe des Komischen säuberlich auseinanderhalten könnten. Grundbegriffe wie Humor, Witz, Satire, Parodie. Könnten Sie denn mal so ganz kurz sagen, wie Sie die auseinanderhalten, was Sie unter den einzelnen Begriffen verstehen?
Also der Befund, der stimmt im Wesentlichen immer noch. Ich bestehe nicht auf der Zahl 10, vielleicht sind es auch inzwischen 25. Denn es sind in der Zwischenzeit einige ganz beachtliche Bücher erschienen über diese Themata, auch in germanistischen Kreisen. Also meinetwegen, es gibt vielleicht inzwischen sogar 100, dass die Begriffe ineinander übergehen. Das sei zugestanden, aber zum Beispiel, wenn ich selber am eigenen Leibe schmerzlich erfahren musste, dass meine durchaus realistisch gestrickten, mit humoristischer Optik eingedeckten Romane als Nonsensromane interpretiert werden, dann wäre das eben hoffnungslos. Dass auf einer höheren Ebene etwa die zunächst kontroversen Dinge wie Ironie und Humor wieder ineinander aufgehen, das ist auch richtig. Das tun sie etwa bei Thomas Mann im Josefsroman, nicht nur da. Zunächst aber sollte auf mehr volksbildungsmäßiger Ebene, aber auch auf universitärer, von kundigen Kräften, also Professoren, den jungen Leuten doch klar gemacht werden, dass man diese Begriffe erstmal einigermaßen ordentlich trennt. Eine Parodie ist nun mal nicht eine Travestie, sondern fast dasselbe nur. Und Ironie und Parodie und Pamphlet und Polemik sind auch Dinge, die begrifflich, aber auch in der Sache stark durcheinander gehen und ab einem bestimmten Klärungspunkt dann wieder zusammengeführt werden.
Humorvoll oder komisch, ironisch gehen Sie ja auch mit Goethe um. Was ist denn Goethe für Sie? Ist der ja immer noch eine Herausforderung oder ist der vielleicht so wie der Baumstamm, an dem das Wildschwein sich reibt oder sich schabt?
Ja, da gibt es verschiedene wohlmeinende und bösartige Antworten. Ich antworte mal so, ich habe jetzt tatsächlich 3 Bücher über Goethe gemacht, nebenher noch einige kleine Texte und habe immer noch nicht die Goethe-Plakette der Stadt angeboten bekommen.
Vielleicht
seitdem bin
ja
ich
jetzt
der Stadt und Goethe gleichzeitig Gram und beschäftige mich zur Strafe weder mit dem einen noch mit dem anderen. Fasse aber doch nach bei meiner speziellen Beschäftigung mit Goethe, das hat eine ganz große Spannbreite von der völligen ernsthaften Sammlertätigkeit, die, wie sie Germanisten auch betreiben, bis hin eben zum Schlussprodukt eines Goethe-Lesebuchs etwa oder eines Buchs über die Frauen, die im Goethes Leben eine Rolle spielten. Das könnte man als eine Art Metakritik oder Humoristik begreifen, wo die Dinge sich wechselseitig die Hand reichen. Gerne gelesen habe ich damals Rezensionen, die sowohl das eine als das andere artikulieren, dass das ebenso respektvoll wie respektlos sei, also das Nebeneinander, nicht die Gegensätzlichkeit.
Dann müssen Ihre Leser aber ziemlich gebildet sein, um sowohl das Respektvolle als auch das Respektlose richtig einordnen zu können.
Meine Leser sind die gebildetsten der Nation, sogar noch gebildeter als die, um ihnen nicht ganz aus den Augen zu verlieren, die Adornoschen. Adorno selber war gelegentlich in manchen Zusammenhängen, auch im Goethe-Zusammenhang, durchaus schon auf meinem Weg, aber er blieb vermutlich auf halbem Wege stehen, soweit ich die Dinge von hier aus und heute überschaue, bei aller Koinzidenz in der Vorliebe für den Wombat.
Dann machen wir jetzt für die gebildeten, sehr gebildeten Eckart Henscheid-Leser nochmal eine Musik. Sie haben sich einen italienischen Tenor gewünscht, Carlo Bergonzi. Wer ist das?
Das war möglicherweise der bedeutendste italienische Tenor des ganzen 20. Jahrhunderts. Viele Experten halten ihn noch vor Caruso, vor Martinelli, vor einigen anderen Größen der ersten und zweiten Jahrhunderthälfte für den bedeutendsten überhaupt. Und in seiner Glanzzeit, den späten 50er bis in den späten 70er Jahren, galt er als der Interpret Verdis, zumindest der zweiten Jahrhunderthälfte, da sind sich alle einig. Was er für uns hier singt, das hat er später immer häufiger getan, Kanzonen, neapolitanische oder Liedchen aus italienischen frühen Opern, die er im Kanzonenstil dann gesungen hat. Und das macht er auch meisterlich. Was wir hören, ist ein Liedchen von Paolo Tosti, einer Meister dieser kleinen Form. Er soll am englischen Hof buchstäblich jeden Tag eines dieser 2-3 Minuten Pralines komponiert haben, wenn man so will, Schmonsetten, die aber nahezu alle auf hohem Niveau stattfinden. Was wir hier hören, ist eine sehr schwungvolle, leichtere Kanzone.
Bella testa abbandonata, posa tra le lenzuola, serenata vola, serenata vola.
HR2 Doppelkopf mit dem Schriftsteller Eckart Henscheid und Sylvia Schwab. Herr Henscheid, die Liste Ihrer Veröffentlichungen ist ja seitenlang, enthält Romane, viele Bände mit literarischen Texten, Glossen, Sachtexten, Anekdoten, auch Gedichte haben Sie geschrieben. Allein Ihre Trilogie des laufenden Schwachsinns, das sind die ersten 3 Romane, umfasst 1200 Seiten. Sie müssen ein ungeheuer fleißiger Mensch sein.
Ja, im nächsten Leben, da will ich alles anders machen und dem Vorbild des Kollegen Süskin folgen, der es mehr oder weniger mit einem Roman und einem Theaterstück gut sein ließ und der heute unter den Nachwachsenden auch mal als Vorbild gilt, denn heute wachsen Schriftsteller nach, die am liebsten ein Buch, ein schmales schreiben und dann den Rest des Lebens in Talkshows verbringen und auf der Bank, wo sie ihre Auszüge überprüfen. Mir scheint auch, dass ich im Übermaß fleißig war, bis zu dem Punkt, wo es sogar schädlich wird. Andererseits, 1200 Seiten sind nicht so eindrucksvoll, wie es vielleicht klingt. Ich höre zurzeit Musil, das Hauptwerk der Mann und die Eigenschaften, hat in der neueren Edition fast 2000 Seiten. Ein einziger Roman nur. In der Breite des Ineinanderverschränkens von Romanen, auch Hörspielen, Theatersachen, Alltagssachen, Satiren und so weiter, da vermutlich bin ich der fleißigste im Lande.
Wenn jetzt ein Werk Sie wirklich nur geschrieben hätten und Sie schauen sich alles an, was Sie bisher geschrieben haben, welches hätten Sie denn dann am liebsten als Einzelwerk geschrieben?
Ja, schon zufällig das dickste, den dritten Teil der Trilogie, die Mätresse des Bischofs. Was aber nicht unbedingt heißt, dass ich mit dem am liebsten lebe, also in Form des Alltagsvorgangs, dass ich selber gern wieder drin lese und immer wieder gern drin lese. Das ist eines der schmalsten und unbekanntesten meiner Bücher, das auch nur zum Teil von mir selber produktiv ersonnen wurde und im Wesentlichen dem Vorbild eines etwas närrischen Regensburger journalistischen Usus folgt, nämlich von Beerdigungsberichterstattung, dass ein Altjournalist jeden Tag in der Regensburger Presse kleine Beerdigungsfeuilletons zwischen 5 und 35 Zeilen schrieb. Ich habe das dann adaptiert nach den richtigen Quellen und leicht verändert und aus allerlei Gründen, die etwas weiter jetzt führen würden, ist, dass das Buch so unscheinbar ist und eigentlich das unbekannteste meiner Bücher, dasjenige, in dem ich selber am liebsten lese, also wie in einigen anderen Büchern auch, die man so zum Lebensbedarf sozusagen braucht.
Der Titel?
Wir standen an offenen Gräbern, ist in der Werkausgabe auch wieder präsent, in Band 5, war zuerst ein schmales Einzelwerk von nicht mal 80 Seiten. Und auch Schriftsteller, wie alle anderen Menschen, brauchen ja gelegentlich Aufbaustoffe, wo sie wieder Kraft empfangen, den nächsten Tag zu bestreiten. Und da spielt es bei mir unter den eigenen Werken die größte Rolle, so wie etwa auf anderer Ebene die der Frankfurter Kollegen Gernhardt und Bernstein, die Wahrheit über Arnold Hau oder Wörthersee. Da ließen sich verschiedene Exempel einsetzen.
Eckhard Henschweit, Sie sind also schon fast ein Klassiker. Das Einzige, was Ihnen zum Klassiker noch fehlt, ist die Autobiografie. Sie wollen keine Autobiografie schreiben? Sie können keine schreiben? Finden Sie Ihr eigenes Leben nicht interessant genug?
Also Klassiker, wenn ich bitten darf, und Journalrat. Und die Frage kommt etwas überraschend und insofern tückisch, aber nicht unpräzis. Sowohl von der eigenen Ehefrau als auch von zwei Verlegern kam schon mal die Anmutung an mich, als auch von einem Germanisten, der über mich ein Buch schreiben wollte. Das ist inzwischen als Teilergebnis passiert. Es gibt ein Standardwerk über die Frankfurter Schule, über die 8 tragenden Mitglieder und ich nehme da immerhin ein Kapitel von 8 ein. Ich meine aber, damit soll es genug sein. Es ist, um ganz ehrlich zu sein, man soll wie in der Politik, aber auch auf dem Gebiet der Autobiografie nie sagen. Einerseits mag ich das nicht, denn es läuft auf eine Form von Wichtigtuerei und Selbstüberschätzung hinaus, die nicht gut ist. Und soweit mein Leben interessant war, kann man es aus den Büchern selber auch entschlüsseln. Aber ich muss zugestehen, dass mir gestern eine Erinnerung kam, wo ich mir dachte, wenn Autobiografie, würde ich gern damit beginnen.
Und was war das?
Das war eine Erinnerung nicht nur an den ersten FC Nürnberg, sondern der noch mehr als mein Heimatverein, das waren auch schon Götter, waren das also Übergötter und Titanen in einem unvorstellbaren Maß, wie es eben nur Kinder in dem Maße empfinden und als Gedanken produzieren können, sondern es ging noch präziser gesagt darum, dass schon der Name 1. FC Nürnberg auf Plakaten bei gelegentlichen Gastspielen auf ein ansprechbares Kind eine derartige Magie auslöst, dass es mit Worten schon kaum mehr zu umgreifen ist. Das wäre in der Tat dann auch das Problem, in welchen Worten ich es fassen würde, wenn damit eine eventuelle, mit dieser Kindheitserinnerung eine eventuelle Autobiografie begönne oder begänne.
Eckhard Henschweit, Sie haben ja in Ihrem Leben viele Menschen polemisch, aggressiv angegriffen, satirisch, kritisch. Das hat Ihnen vielleicht auch das eine oder andere Mal leid getan. Sie haben übrigens auch eine Menge Geld verloren. Sie haben den einen oder anderen Prozess auch führen müssen deswegen. Haben Sie denn selbst auch mal so richtig eine übergebraten bekommen?
Ja, natürlich. Also ein Fall wurde schon erwähnt, der nur scheinbar freundlich gemeint war, das mit dem Oberspaßmacher. Dergleichen Dinge sind immer wieder passiert, seltsamerweise immer seltener. Und da, wo es passiert ist, nahmen die Verfasser dieses Unfugs das auch schnell zurück. Etwa einmal wurde mir schriftlich unterstellt, in Form eines Interviews war es eines Tübinger Literaturprofessors, der auch mal dann in dieser Zeit Aussicht hatte, die FAZ-Feuilleton-Redaktion zu übernehmen, also um nicht hinterm Berg zu halten. Es ging um einen gewissen Gerd Uding. Der hat mich als Klamauk-Schriftsteller vorgeführt im Klagenfurter Zusammenhang, wo ich quasi seine Nachfolge mal übernahm, also dieses Literaturwettbewerbs. Ich habe mich dann dahingehend gewehrt, wenn schon, dann sei ich nicht Klamauk-Schriftsteller, sondern Krawall-Schriftsteller. Es hätte mehr sein können, wobei man jetzt wieder spiegelbildlich sagen muss, meine Attacken waren schon in 97% der Fälle begründet, aber auch nie eindeutige, menschenunfreundliche, juristisch anfechtbare, strafrechtlich relevante Attacken, sondern in überwiegenden Fällen eher Mischformen, zum Teil etwa bei einem Münchner bekannten Literatur- und Musikkritiker aus einer gewissen Affinität heraus, also jener Joachim Kaiser, war immer neben der Attacke auch das Gefühl, man sei ja in einem Teil des eigenen Wesens ganz ähnlich. Das wurde natürlich nie allzu subtil verstanden, sondern es bildet sich dann im schlimmsten Fall eben so ein Bild, Raufbold, Klamauk-Schriftsteller oder Krawall-Schriftsteller, wie immer Sie wollen. Damit kann man schon leben.
Ich möchte Ihnen zum Schluss jetzt ein paar kurze Fragen stellen, Eckhard Henscheid, und bitte Sie, die auch ganz kurz zu beantworten. Eigentlich geht es immer nur um Namen. Und zwar um Persönlichkeiten, mit denen Sie sich ja polemisch oder auch persönlich liebevoll auseinandergesetzt haben. Erstens, mit wem würden Sie lieber einen langen, feuchtfröhlichen Abend verbringen? Mit dem alten Goethe oder mit dem jungen Mozart?
Mit dem alten Goethe.
Alten Goethe. Mit wem würden Sie am liebsten oder lieber auf der Titelseite der Bild-Zeitung erscheinen? Mit Alice Schwarzer oder Verona Feldbusch?
Also Feldbusch schon lieber, denn Alice Schwarzer hat mal bei mir übernachtet und hat mich totgeredet.
Das waren die ultimativen Neuigkeiten von dem Autor der Trilogie des laufenden Schwachsinns und weiterer über 10.000 eng bedruckter Textseiten. Als Schlussmusik, Herr Henscheid, haben Sie sich ein Stück gewünscht von George Gershwin aus Porgy und Bess, gespielt von Miles Davis. Warum Miles Davis, George Gershwin?
Ich bin, wie sich aus dem Gespräch schon mehrfach ergeben hat, ja eher ein Mann der E-Musik, der Klassik, wenn nicht der Volksmusik und der Regensburger Domspatzen. Aber es gibt eine Seite, die auch dem Jazz und der Popmusik zugeneigt ist, in dem Fall buchstäblich als Laie. Eher schon bin ich Fachmann für Gershwin und halte ihn für einen unterschätzten, ganz großen. In der Kombination der Davis-Trompete mit Gershwin-Harmonik und Melodik kam auf einer Platte von 1959, meines Wissens, die immer noch zu meinen Lieblingsplatten gehört, kam was ganz Wunderbares heraus bei der nicht ganz unbekannten Nummer, zum Beispiel Summertime, aber auch die ganze Platte gehört zu den Leuchttürmen des 20. Jahrhunderts.
Dann bleibt mir Ihnen ganz herzlich zu danken für dieses Gespräch und Ihnen alles Gute zu wünschen, Eckhard Henscheid. Das war unser HR2-Doppelkopf heute mit dem Schriftsteller Eckhard Henscheid. Am Mikrofon verabschiedet sich Sylvia Schwab.